Bei den einen ist es das Feierabendbierchen, bei den anderen das Gläschen Wein. Oder Sprüche wie zu Vino sag ich Nino. Oft wird Alkohol mit dem Gönnen eines schweren Tages verknüpft und sogenannte Wine Moms sind ein echter Social Media Trend. Gerade auf Instagram, TikTok und Co. wird immer öfter assoziiert, dass Mütter damit etwas für sich tun, wenn die Kinder endlich im Bett sind. Aber all das ist eigentlich eine Verherrlichung einer Droge, die in unserem Leben zwar legalisiert ist, aber damit nicht weniger gefährlich werden kann. Denn selbst auf dieses eine Glas, das am Ende aber täglich Einzug in den Alltag genommen hat, können viele gar nicht mehr verzichten. Wir wollen heute darüber sprechen, wann selbst das zu viel ist und wie sich ein Leben anfühlt, das komplett auf Alkohol verzichtet. Meine heutige Gästin ist Binia Fischer. Und sie sagt von sich selbst, dass Alkohol irgendwie auch ein Teil ihrer Identität und einfach immer mit dabei war. Sie zog einen Schlussstrich und nimmt uns mit ihrem Account Mama Klar auf diesen Lebenswandel mit. Ich möchte von ihr wissen, wie oft und in welchen Situationen sie Alkohol trank, wie schwer oder leicht es ihr fiel, darauf zu verzichten, ob es einen Auslöser gab und welche Vorteile sie darin sieht, Alkohol aus ihrem Leben zu streichen. Herzlich willkommen bei Ehrlich gesagt, Binia Fischer.
Hallo liebe Nora, freue mich, dass ich hier sein darf.
Jetzt mal ehrlich gesagt, wovor hattest du am meisten Angst oder Respekt bei der Vorstellung von einem alkoholfreien Leben?
Am allermeisten hatte ich tatsächlich Angst, dass ich gesellschaftlich raus bin. Das war meine allergrößte Sorge und meine allergrößte Angst. Und ich glaube, das war auch der Grund, der mich so lange davon abgehalten hat, diesen Schritt zu gehen. Weil ich habe mein Trinkverhalten schon länger hinterfragt. Ich glaube, das tut jeder. Ja, es kommt ja nicht so von heute auf morgen, dass diese Erkenntnis einen wie ein Blitz trifft und dann sagt man, okay, stopp, das war's jetzt von heute auf morgen, sondern man beschäftigt sich ja in der Regel schon länger, wenn man sein Problem erkannt hat. Und für mich war wirklich diese große, große Angst, dass ich raus bin gesellschaftlich, dass mein Leben vorbei ist, dass es todlangweilig wird, dass ich auf keine Feste mehr gehen kann, dass ich nicht mehr feiern gehen kann. Das war die größte Angst tatsächlich, ja.
Weil du dachtest, dass du dann gar nicht erst eingeladen wirst oder weil du dachtest, ich bin einfach, für mich gehört das so dazu, ich würde dann wahrscheinlich nicht hingehen?
Sowohl als auch tatsächlich. Also ich habe tatsächlich Angst gehabt, dass ich raus bin, ja, also dass ich bewusst wirklich raus bin und man nicht mehr meine Gesellschaft dann sucht. Und ich habe mir selber die Frage gestellt, wie soll das denn alles funktionieren? Also für mich war schon Alkohol so normal, er hat so dazugehört zu meinem Leben. Ich habe Feste zelebriert mit ihm, ich habe gedacht, er macht meinen Urlaub besser, er macht den Moment, wenn ich vor meinem Camper abends sitze mit meinem Wein, ja, dann macht er diesen Urlaubsmoment schöner, er macht den Sonnenuntergang noch romantischer und das war wirklich für mich sehr, sehr schwer, mir das vorzustellen, dass da so was Großes, Wichtiges, von dem ich ja immer dachte, es bereichert mein Leben, was sich ja als Trugschluss herausgestellt hat, ne? Aber mir das vorzustellen, wenn das wegbricht, wie geht es dann weiter?
Wollen wir mal ein bisschen eintauchen in dein Leben, wie es so war? Also du bist Mutter. In welchen Situationen hast du denn dein Leben sozusagen mit dem Alkohol in Anführungsstrichen bereichert?
Also ich muss sagen, Alkohol begleitet mich ja auch wirklich schon sehr lange, wenn ich da ein bisschen weiter vielleicht ausholen soll oder darf. Ne? Ich muss auch wirklich sagen, es ist mir auch vom Elternhaus her total so vorgelebt worden, dass es einfach völlig normal ist zu trinken. Ja, also meine Eltern haben beide Alkohol getrunken in einer Art und Weise, die ich aber total positiv verknüpft habe. Also mein Vater war zum Beispiel auch, das habe ich auch schon auf meinem Account immer wieder erzählt, der war im Vertrieb tätig für einen Spirituosenhersteller. Ja, also der hat Alkohol verkauft an Supermärkte. Bei uns war einfach immer Alkohol daheim in rauen Mengen vorhanden. Wir hatten im Keller einen Raum, der war das Lager und da war bis unter die Decke, war Alkohol vorhanden. Ja, bei uns fanden die wildesten, tollsten Partys statt und ich mittendrin. Und das war für mich ganz klar, dass Erwachsene das halt auch so machen, dass Alkohol zum Leben dazugehört, dass Alkohol die Feste noch toller und bunter und fröhlicher macht. Und somit bin ich dann auch mit 14, glaube ich, ja, in dem Alter, in dem meine Tochter jetzt ist, das erste Mal so an den Alkohol selber herangeführt worden, habe mich selber herangeführt und hatte dann so dieses Teenie-Trinken, das dann irgendwann in dieser Partyzeit mündete, so in meinen 20ern, wo ich einfach viel weg war, viel feiern war, selber auch in der Gastronomie gearbeitet habe, da natürlich auch immer Alkohol um mich rum war. Und dann wurde ich Mutter mit Ende 20, mit 29. Ja, und dann verschob sich das Ganze nochmal. Und ich wurde so zu dieser Wine Mom. Genau, wie du es auch so schön angekündigt hast vorhin. Ne? Also Alkohol war immer noch Teil meines Lebens, immer noch Bestandteil. Er war auch so ein bisschen mein Strohhalm im wahrsten Sinne des Wortes zu meinem alten Leben. Ne? Also, und ich glaube, das geht ganz vielen Müttern so, die einfach sagen, jetzt sitze ich hier, bin daheim mit dem Kind, mit dem Baby, bin raus aus dem Shop eventuell, ja, sitze hier zwischen diesen Windeln und Babybrei und zwischen diesen Mama-Gesprächen, die man führt, und es ist ja auch alles schön und gut, ne, aber irgendwie hast du ja doch noch diesen Wunsch nach dieser Verbindung zu deinem alten Ich. Und ich glaube, für viele ist dann wirklich dieser Wein oder dieser Aperol oder der Prosecco oder was auch immer so diese letzte Verbindung zu dem alten Leben, wo man dann einfach sagt, nee, also das lasse ich mir nicht nehmen. Und, und so war es tatsächlich bei mir. Und natürlich war er auch dann mein Tröster, meine Bewältigungsstrategie für Stress. Also wenn ich einfach einen stressigen Tag hatte mit den Kindern oder so, ja, dann war das schon einfach so mein Ventil am Abend, ja. Dass ich gesagt habe, boah, jetzt belohne ich mich. Also jetzt, der Tag war heftig, der Tag war hart. Jetzt hast du dir ein Glas Wein verdient.
Und hast du dich danach tatsächlich besser gefühlt oder am nächsten Morgen? Oder gab es da schon mal so einen Moment von Reue oder?
Also Alkohol ist ja immer so ein Quick Fix, wie man so schön sagt. Ne? Das ist ja das Schlimme und das Fatale an der Sache. Es funktioniert halt einfach. Egal in welcher Situation, ob du gestresst bist, ob du blöde Gefühle hast, die du gerade nicht aushalten möchtest, ob du irgendwelche Gedanken im Kopf hast, mit denen du dich nicht beschäftigen möchtest. Alkohol funktioniert da einfach wirklich super gut, kurz für den Moment, und er führt dazu, dass du dich natürlich besser fühlst für den Moment. Und die Quittung kommt aber natürlich. Die Quittung kommt mit schlechtem Schlaf, mit gerädert sein am nächsten Tag. Bei mir tatsächlich dann auch oft mit Reue und Scham tatsächlich, weil ich öfters Situationen hatte, da hatte ich so diesen Point of No Return, sage ich immer, in meinem Kopf. Also das ist mir jetzt so abends oder so daheim nicht passiert, aber es ist mir wirklich passiert, wenn ich aus war. Wenn ich, es konnte auch ein normales Grillfest mit den Nachbarn sein, was ganz gemütlich und harmlos begonnen hat. Und ich hatte irgendwann diesen Schalter in meinem Kopf, den es mir umgelegt hat. Egal, wie sehr ich mir auch vorgenommen habe, ich trinke heute nur ein Glas oder ich trinke nur zwei Gläser. Und dann ist es wirklich oft eskaliert. Und das Ende vom Lied war natürlich am nächsten Tag Kater, Hangover und Reue und Scham, vor allem wenn du da im Bett liegst und die Kinder stehen im Türrahmen und sagen, Mama, oh Gott, bist du krank, sollen wir dir eine Suppe machen? Und du denkst dir, ey, ich habe einfach nur wieder nicht Nein sagen können, ja.
Und wie war dein Umfeld zu dem Zeitpunkt? Also war das da tatsächlich auch so normal, dass die anderen mitgemacht haben? Oder gab es schon mal Situationen, wo jemand entweder was gesagt hat oder dir zumindest auch ein Gefühl gegeben hat, dass das ein bisschen mehr ist als die anderen?
Also die letzten Jahre kann ich mich da überhaupt gar nicht dran erinnern, dass jemand was gesagt hat, außer mein Mann und ich. Und ich muss dazu sagen, wir haben ja gemeinsam tatsächlich auch aufgehört. Wir haben uns ja zusammen dafür entschieden, den Alkohol hinter uns zu lassen, beziehungsweise mein Mann 2 Wochen vor mir. Und wir haben uns beide oft ausgetauscht und wir haben wirklich öfters unser Trinkverhalten hinterfragt. Und das ist ja auch das Gefährliche an diesem sogenannten ich sage auch immer Grauzonentrinker, ne, oder hochfunktionierender Trinker. Ich habe das übrigens auch überhaupt nicht gecheckt, dass ich wirklich ein Thema habe. Ja, ich habe das erst verstanden, als ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken und mich mit diesem Thema sehr viel beschäftigt habe und sehr viel drüber gelesen habe und mich auch informiert habe, was sind denn so Anzeichen oder ganz klare, wie wird eine Sucht zum Beispiel definiert? Ja, da gibt es einfach ganz klare Anhaltspunkte. Und da bin ich echt erschrocken, weil das auf mich zutraf.
Kannst du es mal in die Hand geben?
Also es gibt zum Beispiel, was ganz klar eine Sucht definiert, ist eine Toleranzentwicklung. Wenn du einfach immer mehr verträgst, ja. Also so Sachen wie, oh, der XY hier, der kann alle unter den Tisch saufen. Das ist überhaupt nichts, was irgendwas mit Coolness oder so zu tun hat, sondern das ist wirklich ein Alarmsignal, wo man hinschauen dürfte. Denn wenn ich diese Toleranz entwickle, dadurch, dass ich einfach regelmäßig trinke, dann ist es ein Problem. Mhm. Ein Problem ist auch, wenn ich, was ich vorher erzählt habe, mir immer wieder eigene Regeln aufsetze, wenn ich mir immer wieder eigene Grenzen setze und sage, ich trinke jetzt heute wirklich nur ein Getränk. Ich gucke, dass es wirklich heute nur bei diesem einen Drink bleibt und ich schaffe es nicht, diese selbstgesetzten Regeln einzuhalten, weil da dieser Schalter im Kopf ist, der umgelegt wird. Ein ganz klares Indiz ist zum Beispiel auch, wenn du immer weiter trinkst, trotz negativer Konsequenzen. Auch das ist bei mir passiert. Ja, ich hatte ja, was ich auch vorher erzählt habe, immer wieder Hangover, diese blöden Situationen. Mir sind auch blöde Sachen passiert. Ja, ich habe Dinge auch gesagt, die ich gar nicht so gemeint habe. Ich habe Menschen vor den Kopf gestoßen und ich habe mit meinem Mann gestritten ohne Ende, natürlich, ja, unter Alkoholeinfluss, weil das halt einfach passiert, weil der dir da oben im Hirn halt alles lahmlegt, ja, du nicht mehr in der Lage bist, vernünftige Entscheidungen zu treffen oder vernünftige Gespräche auf Augenhöhe zu führen. Und wenn all das passiert und du trotzdem aber immer weiter trinkst, dann ist das auf jeden Fall ein Zeichen für eine Sucht, also für eine emotionale, psychische Abhängigkeit. Ich hatte jetzt auch keine körperliche Abhängigkeit. Ich hatte auch nie morgens körperliche Entzugssymptome. Ich habe auch nie gekontert, ja, dass ich jetzt irgendwie morgens schon trinken musste, um irgendwie durch den Tag zu kommen. Ich war das, was man so einen typischen Grauzonentrinker, glaube ich, nennt. Hochfunktionierend, wie so viele. Ich habe ja viele Gespräche auch geführt, die letzten anderthalb Jahre, viele Frauen und Mütter kennengelernt, wie du und ich, ja, die im Job stehen, die ihren Mama-Job super toll machen, die wirklich auch sogar Karriere machen, ja, die beruflich super erfolgreich sind und die da einfach trotzdem ein riesiges Thema haben.
Es sind ja auch oft so gelernte Muster, ne? Gerade wenn man in diesem Belohnungsfeld sich sozusagen befindet, wo man sich glaubt, etwas Gutes zu tun nach einem anstrengenden Tag, wo automatisch irgendwie, keine Ahnung, der eine öffnet das Bier oder er nennt es auch direkt schon Feierabendbierchen. Also ich habe das bewusst gesagt in dieser Verniedlichung, um das so zu normalisieren. Die andere schenkt sich ein Glas Wein ein. Gerade auch mit diesen Social-Media-Trends, die ich angesprochen habe. Es wird total normalisiert und ist dann so ein gelerntes Muster, dass man vielleicht auch, also in das man auch dann so schnell reinrutscht, obwohl man es gar nicht bräuchte. Also weil man sich einredet, man bräuchte es, aber man würde den Abend genauso gut ausklingen lassen, also auch nach einem nicht stressigen Tag, ohne ein Glas Wein.
Absolut. Also mit dem Chen, mit dieser Verniedlichung, das finde ich witzig, dass du das ansprichst, weil das ist tatsächlich psychologisch ein echt interessanter Fakt auch, ja, dass wir Dinge, Substanzen, von denen wir unterbewusst eigentlich, wir wissen nämlich schon, was Sache ist, wir wissen das schon tief in uns drin. Und deswegen machen wir das, weil wir, wenn wir vom Aperölchen oder vom Bierchen oder vom Sektchen sprechen, diese Sache, die ganz und gar nicht harmlos ist, und das wissen wir tief in uns drin, dadurch aber verkleinern, verniedlichen, harmloser machen, als es in Wirklichkeit ist. Und du weißt selber, wie mächtig Sprache ist, ja, und was Sprache einfach auch hier oben auslösen kann und was Sprache mit einem selber machen kann. Und es ist natürlich für uns eine super gute Strategie, wenn wir halt immer vom Bierchen und so weiter sprechen, ne? Also keiner spricht ja auch vom, ich sag's mal ganz klar, vom Kokainchen oder vom Heroinchen. Das machen wir nicht. Das machen wir nur beim Alkohol. Und Alkohol ist halt einfach genau so ein Gift und genau so eine Droge. Tut mir leid, es ist einfach so, ob man es hören möchte oder nicht. Ja, es ist eine stark toxische, abhängig machende Substanz. Und wir sprechen darüber in einer so romantisierenden Art und Weise. Ja, und das wird uns ja auch so clever einfach verkauft, dass das das fancy Lifestyle-Getränk ist, was halt den Feierabend dann auch besser macht und entspannter macht, dass wir voll drauf reinfallen, ja. Und das ist wirklich eine Manipulation, würde ich sagen, von außen. Das haben wir einfach durch Vorbilder, ich sag ja, ich durch meine Eltern, nehme ich denen auch nicht übel, die wussten es einfach nicht besser, ne? Durch Werbung, durch Filme, durch Serien, überall wird uns diese super fancy Seite des Trinkens verkauft. Keiner zeigt uns den Tag danach, keiner zeigt uns das Elend, was über einen hereinbrechen kann. Und das verankert sich natürlich hier oben bei uns. Und dann kommt, wie du auch gesagt hast, diese Gewohnheit. Wir bringen das ja unserem Gehirn bei. Das ist ja auch nichts anderes als viele so neuronale Verbindungen hier oben. Ne? Wenn du halt regelmäßig das eine Weile machst, dass du Feierabend hast, dass du Stress hast, dass du zum Kühlschrank gehst, dass du diesen Wein trinkst, dann lernt dein Gehirn, das ist ja eine super geniale, schnell funktionierende Methode, und da unser Gehirn halt auch Wiederholungen liebt, machst du das immer wieder und du denkst gar nicht drüber nach, wie du zum Kühlschrank gehst und dir die Flasche öffnest. Ja, das ist wie spazieren gehen oder Fahrrad fahren, das machst du halt. Ja. Und genauso ist es einfach auch beim Alkohol, und das ist das Gefährliche. Und deswegen setze ich mich auch so dafür ein, nicht weil ich jetzt hier einen auf Moralapostel oder so machen möchte und die Leute bekehren möchte, ganz und gar nicht. Ja, also das liegt mir total fern, aber ich möchte schon so ein bisschen vermitteln, guck dahin, ja, und wenn da so eine leise Stimme in dir drin ist, so wie sie auch bei mir, da kommen wir ja nachher noch dazu, zu dieser Geschichte, wie sich das Blatt dann wendete, ja, wenn da diese Stimme in dir drin ist, die dir sagt, hey, auch wenn es alle machen, nur weil es alle machen, heißt es ja nicht, dass es gut ist. Ich darf da hingucken bei mir und ich darf das echt hinterfragen.
Ja. Ja, zu dem Wandel möchte ich auf jeden Fall. Vorher habe ich noch eine Frage, was mich interessieren würde, wären die Schwangerschaften. Hattest du, also hast du da gleich verknüpft, oh, dann kann ich jetzt gar nicht mehr, das ist schon der erste Abschied von meinem alten Leben, jetzt kann ich in der und der Zeit gar nicht trinken und Party machen und feiern und losgelöst sein und so? Oder ist es dir tatsächlich schwer gefallen, auch in dieser Zeit einfach das Glas nicht zu heben?
Das ist mir tatsächlich in der Schwangerschaft überhaupt nicht schwer gefallen. Also ich habe zwei Kinder und es ist mir in beiden Schwangerschaften nicht schwer gefallen. Finde ich auch im Nachhinein total interessant, dass wir irgendwie auch sofort verstehen, da ist Leben in uns. Und ich möchte dieses Leben schützen und ich werde nicht dieses Leben, was da in mir heranwächst, gefährden durch diese Substanz. Also das habe ich ja verstanden damals auch in dem Moment, ne? Und deswegen war für mich auch ganz klar, ich trinke keinen Alkohol in der Schwangerschaft. Was ich aber damals noch nicht verstanden habe, was noch viele, viele, viele Jahre auch danach gedauert hat, meine Kinder sind jetzt Teenies, dass ich ja auch einfach mir total schade damit, ne? Also wir sind bereit, wenn wir schwanger werden, zu sagen, kein Alkohol mehr, ich trenne mich davon sofort von heute auf morgen, weil ich möchte dieses Leben in mir, dieses Wesen schützen. Aber warum schützen wir nicht uns selber, ne? Frage ich mich so im Nachhinein. Also es ist auch interessant, so wenn ich gefragt werde, warum ich nicht mehr trinke, oft ist es ja wirklich auch totales also Neugierde und die Leute sagen, was, wow, echt gar nicht mehr und so cool. Aber ganz viele sagen auch, wie, was, hä? Bist du schwanger? Also das wird dann akzeptiert, ne? Wenn du sagst, ich trinke nicht, weil ich schwanger bin. Das ist ein total akzeptierter Grund, weil ich einfach dieses Leben in mir schützen möchte. Aber wenn du sagst, ich trinke keinen Alkohol mehr, weil ich mich schützen möchte, weil ich einfach meinen Körper nicht mehr vergiften möchte, Punkt. Ich möchte nicht freiwillig regelmäßig dieses Gift in mich reinkippen, dann reagieren die Leute komisch.
Ja, interessant, ne? Ja. Was war denn dann der Auslöser? Du hast gerade schon gesagt, dein Mann hat zwei Wochen vorher die Entscheidung für sich getroffen. Gab es irgendeinen Anlass, einen Auslöser für ihn und dann auch für dich?
Also wie gesagt, wir haben ja beide unser Trinken wirklich immer wieder hinterfragt. Es gab viele Situationen, da haben wir uns das Leergut angeschaut im Keller und haben uns gedacht, ups, hatten wir eine Party? Nee, wir hatten keine. Okay, bisschen viel und so, ne? Also diese Situationen gab es immer wieder. Wir haben es geschafft, es ganz schnell immer wieder wegzuwischen, weil man dann denkt, naja, komm, machen doch alle und komm, ist doch normal und jeder trinkt und man muss sich doch auch was gönnen und wir arbeiten doch auch hart und ein bisschen Spaß muss man doch auch noch haben im Leben. Ne? Also man schafft es ja schon, sich da selber auch schön zu bescheißen, sage ich jetzt einfach mal so. Und ja, bei mir war es dann tatsächlich so, es war Fasching 2024, also im Februar letztes Jahr quasi. Übrigens, ja, nee, es ist nicht 500 Tage her. Ich bin heute 500 Tage, nämlich alkoholfrei. Total schön, dass wir die Folge heute machen. Ja, genau. Richtig, richtig cool, ja. Und es war Februar, wie gesagt, 2024. Es war Fasching und ich war unterwegs mit meinen Freundinnen und ich war verkleidet als Aperol Spritz. Ja. Wir alle waren verkleidet als Aperol Spritz. Was auch sonst. Und ich hatte so einen orangenen Tüllrock an und wir hatten so Orangenohrringe und Strohhalme in den Haaren und so. Also auch das zeigt wieder, ne, wie sehr das meine Identität einfach auch war. Mhm. Und der Abend endete dann auch wirklich schlimm. Der nächste Tag war schlimm. Und auch der übernächste Tag war schlimm. Auch wieder einfach dieses Scham, ja, dieses, mein Gott, musst du es immer so übertreiben, wenn du weggehst, kannst du nicht mal wie andere irgendwie rechtzeitig die Notbremse ziehen. Und das würde ich sagen, also wenn es einen Tag X gab, dann war das so der Tag X. Und ich hatte dann eine Woche später ein Erlebnis, da war ich bei meiner Freundin und haben ein Glas Sekt getrunken. Wir haben das übrigens auch zelebriert. Ja, das war bei uns völlig normal. Also wir haben uns nicht zum Kaffee getroffen oder so, sondern wenn wir uns getroffen haben, wurde die Flasche Sekt geöffnet. Das war völlig normal, ja, für uns. Dieses Daydrinking, Freitagmittag um 2. Wir läuten jetzt das Wochenende ein, haben wir uns verdient. Hol die Flasche aus dem Kühlschrank, so. Und da habe ich diesen ersten Schluck Sekt genommen und habe so Magenschmerzen bekommen. Es hat mir so wehgetan im Magen. Und da habe ich gedacht, hey, das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen, wirklich. Du kannst so nicht weitermachen. Und ich war auch so angenervt von mir selber. Das erzähle ich auch oft, ja. Und ich glaube, es geht vielen so. Also man entwächst. Viele sagen, ich bin dem Alkohol entwachsen. Und das stimmt auch tatsächlich bei mir. Ich war wirklich von diesem Trinken angenervt. Ich war von mir selber angenervt. Ich war angenervt von dieser Version, die der Alkohol aus mir gemacht hat. Und ja, dann sind noch mal ein paar Tage vergangen. Mein Mann hat dann die Fastenzeit genutzt und hat gesagt, ich lasse das jetzt mal, ich verzichte jetzt mal in der Fastenzeit. Und ich bin dann 2 Wochen später nachgezogen und wir haben einfach so schnell gemerkt, wie viel besser es uns geht, dass da relativ schnell auch eine endgültige Entscheidung dann draus geworden ist. Und jetzt, wie gesagt, sind es 500 Tage bei mir, bei meinem Mann 514 in dem Fall und ja, nie bereut, wirklich, beste Entscheidung.
Würdest du denn sagen, dass es klug ist, sich erstmal kleine Ziele zu setzen, so nach dem Motto, heute Abend nicht? Oder ist es besser zu sagen, ich kehre dem Ganzen den Rücken? Für immer.
Also ich glaube, es ist Typsache. Und ich glaube, dass es für viele Menschen einfacher ist, zu sagen, nur heute. Das ist ja auch, glaube ich, so ein Ansatz von AA, ja, also anonyme Alkoholiker, die sagen nur heute, nur dieser eine Tag. Für mich war das keine Option. Aber wie gesagt, ich weiß, dass mein Weg halt mein Weg ist, ne, und der nicht für alle funktioniert und dass das, was ich gemacht habe, vielleicht für viele sich jetzt total auch erschreckend anhört und andere unter Druck setzt oder so, ne. Aber ich wusste, ich muss ein ganz klares Commitment für mich machen, weil ich mir selber erstens mal nicht über den Weg getraut habe und weil ich auch dieser Substanz Alkohol an sich nicht über den Weg traue. Und deswegen habe ich für mich ganz klar gesagt, relativ schnell, weil ich aber eben auch gemerkt habe, mir geht's mega gut, ja, ich schlafe plötzlich besser, ich bin gelassener, meine Ehe wird besser, die Beziehung zu meinen Kindern wird besser, ich bin nicht mehr so schnell auf 180, ich bin bei der Arbeit konzentrierter, es hat sich so schnell so viel Positives eingestellt, dass ich mir dachte, bin ich eigentlich blöd, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Und dann habe ich ein ganz klares Commitment für mich geschaffen und ich habe es auch wirklich jedem erzählt, der es hören wollte und nicht hören wollte. War mir auch egal, mein Mann hat immer gesagt, erzähl es doch nicht jedem und so, ne? Aber das war für mich auch wichtig, das war mein Schutz und ich habe mir meine Hintertürchen dadurch auch zugemacht. Ja. Und ich habe für mich ganz klar gesagt, nicht nur nicht heute, sondern wirklich, das ist eine für immer Entscheidung. Ich möchte wirklich, ich möchte, dass Alkohol einfach in meinem Leben keine Rolle mehr spielt.
Hast du oder habt ihr täglich getrunken, würdest du sagen, oder waren es so eine Wochenendgeschichten?
Also ich habe nicht täglich getrunken. Ich würde sagen, mein Mann hat täglich sein Feierabendbierchen getrunken, was auch nicht immer nur eins war, sondern auch gerne mal zwei, drei oder mehr. Nicht immer mehrere, es war auch mal nur eins, ne? Aber auch wenn du nur ein Bier oder nur einen Wein trinkst und das jeden Tag, ist es auch einfach ein Problem. Ja, das muss man einfach so sagen. Und ich habe bis jetzt zuletzt nicht täglich getrunken. Ich hatte auch mal, also man ist ja, man macht sich ja auch diese Regeln. Ich hatte dann auch eine Regel, ich trinke jetzt nur am Wochenende. Da war ich dann ganz stolz auf mich, dass ich das geschafft habe über einen längeren Zeitraum. Aber sobald man sowas anfängt, ne, ja, sowas zu machen und diese Regeln sich so aufzusetzen, sollte man auch schon wieder merken, ui, da habe ich echt ein Thema. Ja, also wenn ich mir Regeln setzen muss bezüglich meines Alkoholkonsums, dann habe ich definitiv ein Thema und dann muss ich da hingucken. Und also für mich ist jemand, der kein Thema hat mit Alkohol, wirklich jemand, der sagt, ja, mein Gott, trink halt hin und wieder mal, wenn er da ist, wenn Alkohol da ist, ja, trinke ich mal was, aber wenn er nicht da ist, dann habe ich auch kein Problem damit. Ist mir egal. Und das kam für mich nie in Frage, ja. Also das war für mich essen gehen, Pizza essen gehen. Ich hätte mir nie ein Wasser oder so bestellt. Das war ganz klar für mich verknüpft. Essen gehen, Pizza essen gehen ist gleich Rotwein.
Ja.
Kein Prosecco mehr im Kühlschrank. Problem. Ja, müssen wir Nachschub kaufen, ne? So.
Und wenn du sagst, du hast sofort gemerkt, dass Dinge besser wurden, habt ihr in der Zeit, in dieser ganzen Anfangszeit, wo man ja vielleicht auch noch ein bisschen, ich sage es mal, instabil sein könnte, weil es noch so nah ist, das vorherige Leben, habt ihr dann da euch, sage ich mal, zurückgezogen oder habt ihr euch direkt am nächsten Wochenende wieder in eine Situation begeben, wo ihr richtig aktiv Nein sagen musstet, weil so viel um euch herum euch was angeboten haben oder selber konsumiert haben?
Also ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht mehr, wie die ersten Wochenenden waren. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass wir direkt dann im April 2024 Ostern mit unserem Wohnmobil in den Urlaub gefahren sind an den Gardasee. Also da waren wir wirklich erst 4 oder 5 Wochen alkoholfrei unterwegs, mein Mann und ich. Und das war schon eine Challenge und da hatten wir auch wirklich Respekt, weil, wie gesagt, Urlaub war für mich auch immer total verknüpft, vor allem Campingurlaub, ne, das war einfach immer ganz klar, da wird einfach getrunken und zwar auch jeden Tag. Und da hatte ich ein bisschen Bauchweh und das war aber auf der anderen Seite total wichtig für uns, das zu machen und diese positive Erfahrung zu sammeln, ja, und wirklich auch dem Gehirn, weil das meiste findet ja hier oben statt, ne, das sage ich ja auch mittlerweile, wenn ich auch mit Frauen spreche, das ist nicht deine fehlende Willensstärke und du bist auch nicht irgendwie schlecht oder undiszipliniert oder was weiß ich was, sondern es ist halt einfach unser Gehirn, was so manipuliert ist durch diesen Alkoholkonsum. Und es gilt einfach, wenn du den Alkohol dann hinter dir lässt, dem Gehirn neue Wege beizubringen und neue Straßen zu pflastern und diese Alkoholtrampelpfade zu überschreiben. Und das schaffst du am besten mit diesen nüchternen Erfahrungen, die du sammelst, ja. Und das war dann echt genial. Der Urlaub war super. Also wir waren aktiv wie nie. So, dass unsere Kinder schon gesagt haben am Abend, als wir dann gesagt haben zum 5. Mal, komm, lass uns doch mal vor an den See. Und unsere Kinder gesagt haben, oh nee, können wir nicht jetzt einfach mal hier sitzen bleiben. Und das war super, super gut. Und dann habe ich auch wirklich angefangen, ja, also ich würde jetzt nicht aufs Oktoberfest gehen. Ne? Wenn ich jetzt frisch nüchtern bin, würde ich das eher nicht machen. Aber ich würde schon sagen, ja, nicht zurückziehen, nicht daheim einsperren, weil dann kommt ja dieses Gefühl von Verzicht auch ganz schnell in einem hoch. Alle anderen dürfen und ich sitze jetzt hier und ich darf nicht mehr. Und dann wird es einfach gefährlich. Und das war ja auch meine Angst, die ich immer hatte. Ich muss verzichten. Alkoholfrei leben bedeutet Verzicht. Und ich habe festgestellt, es ist halt einfach gar kein Verzicht. Ja, es ist hundertprozentiger Gewinn für mich. Und das habe ich auch einfach dadurch festgestellt, dass ich alles nüchtern jetzt gemacht habe. Ja, ich war nüchtern auf Rockkonzerten, ich war nüchtern in Diskotheken tanzen, ich war nüchtern jetzt schon zigmal im Urlaub und es geht alles. Definitiv.
Ich glaube, es ist auch total schön, dass ihr das gemeinsam entschieden habt, ne? Wahrscheinlich. Also, ja. Weil umso schwieriger, wenn einer weiter trinkt und man hat das sozusagen die ganze Zeit vor der Nase.
Ja.
Kommen wahrscheinlich auch nochmal neue Konflikte dann zustande zwischen den Partnern.
Ja.
Und so hat man irgendwie so ein gemeinsames Ziel, an dem man festhält. Man kann sich austauschen und gegenseitig auch motivieren oder mal aus einem Tief, wenn ihr sowas überhaupt hattet zwischendurch, rausziehen. Gab es denn Momente, wo einer gedacht hat, oh, ich heute könnte ich eigentlich? Und der andere gesagt hat, nein, denk daran, was wir uns vorgenommen haben.
Ich kann mich tatsächlich nicht dran erinnern und ich werde das immer wieder gefragt, wie ich mit so einem krassen Suchtdruck umgegangen bin. Ja, also wirklich diese ganz heftigen Cravings, sagt man, die da über einen hereinbrechen. Und ich traue es mich fast immer gar nicht zu sagen, aber tatsächlich ist es so, dass ich das so in der Form gar nicht hatte. Ich kenne das nicht. Also ich war so schnell durch mit dem Thema und es erschreckt mich selber, wenn ich denke, dass ich über 20 Jahre lang, fast 25 Jahre lang, wirklich sehr regelmäßig Alkohol konsumiert habe und oft viel, viel, viel zu viel. Dass es am Ende dann doch so, ich möchte nicht einfach sagen, aber ich glaube, ich habe meine innere Haltung auch so krass geändert, ja. Ich habe das geschafft, so schnell diesen Alkohol zu entromantisieren und eben nicht mehr das in diesem Glas Wein zu sehen, was ich immer dachte, was es ist, ja, irgendwas, was mein Leben bereichert, was, wie gesagt, irgendwas besser macht, sondern ich habe es halt wirklich verstanden und verinnerlicht, dass es mich nicht weiterbringt, dass es mich klein hält, dass es mich verändert, negativ verändert. Und das hat es mir irgendwie leicht gemacht. Und natürlich auch heute noch, ich habe das schon, das kommt schon manchmal so, aber eher, das sind eher so nostalgische Erinnerungen, würde ich sagen. Also wenn ich auch irgendwo dann zwei Freundinnen sitzen sehe, die dann so ein Aperol trinken zusammen im Straßencafé, dann laufe ich vorbei und denke mir so, ach guck, ach ja, so saß ich früher auch da und so, ne? Sowas denke ich schon, aber dass ich jetzt hier daheim wie so ein Tiger im Käfig auf und ab laufe und einen krassen Suchtdruck aushalten muss, das kenne ich tatsächlich nicht, nee. Und das hatte auch mein Mann nicht. Und von daher natürlich ist es aber auch ein mega Geschenk, dass wir das gemeinsam angehen konnten. Ja, das weiß ich auch und das weiß ich sehr zu schätzen. Und ich weiß auch, dass es in vielen Ehen anders läuft, weil ich einfach mit vielen Frauen auch spreche, die letzten Monate und weil viele Frauen mir sagen, hey, ich habe da echt ein Thema damit, ja, weil mein Mann weiter trinkt und auch nicht wenig und ich will es eigentlich lassen und er versteht mich gar nicht, ja, also er versteht meinen Weg gar nicht, er sagt, hey, komm, wir haben doch immer so nett zusammen hier unser Feierabend-Sektchen und Bierchen getrunken, warum soll sich daran jetzt was ändern an der Situation und das ist dann echt schwer, von daher ist es ein Mega-Geschenk, dass wir das als Paar gemeinsam machen konnten, ja.
Ja, total. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das hat so ein bisschen den Raum eingenommen? Also ich nenne es jetzt mal auch wieder in Anführungsstrichen Ersatzdroge, was aber auch, sag ich mal, keine Ahnung, Sport sein kann oder irgendwas anderes. Würdest du sagen, da gibt es sowas? Oder dadurch, dass ihr gar keine Cravings hattet, habt ihr es einfach gestrichen, ohne es zu ersetzen?
Nee, also wir haben schon am Anfang, tatsächlich war unser Ersatz wirklich ein süßes. Also echt Eis.
Ja.
Wir haben echt Eis gefuttert, muss ich echt sagen. Wir haben am Anfang auch kompensiert mit alkoholfreien Alternativen. Und da weiß ich auch, dass die Meinungen auseinandergehen. Aber nochmal, ich erzähle ja über meinen Weg und was für mich funktioniert hat. Und ich sage auch immer jedem, wenn es dich irgendwie triggert, dann echt bitte die Finger weglassen. Ja, weil oft sind einfach diese alkoholfreien Alternativen sehr nah am Original. Und ich weiß, dass es gefährlich werden kann, wenn du sagst, okay, ich will jetzt aber die Wirkung. Für mich war es absolut genial, auf alkoholfreie Alternativen, alkoholfreies Bier oder sowas zum Beispiel zurückgreifen zu kommen, zu können, ne? Weil ich einfach dann auch gerade im Urlaub, der erste Urlaub da in Italien halt mit meinem italienischen alkoholfreien Bier dann da vor meinem Camper saß und es einfach, ja, wir ticken ja so, so sind ja wir Menschen, ne? Wir wollen ja irgendwie auch ein Stück weit uns immer belohnen und so weiter. Und wenn du dann da halt nur sitzt und an deinem Wasser rumnuckelst, wird es vielleicht auch schwierig. Und das habe ich schon gemacht am Anfang. Es hat für mich funktioniert und es ist aber immer weniger geworden tatsächlich. Ja, also immer mittlerweile ist es wirklich so, dass ich tatsächlich mit meinem Wasser jetzt im Urlaub vor meinem Camper sitze und es einfach egal ist, was in meinem Glas ist. Der Sonnenuntergang ist einfach schön, weil der Sonnenuntergang schön ist, ja. Und die Situation, egal in welcher Situation ich bin, die Situation ist schön, weil die richtigen Menschen um mich herum sind, ja. Und nicht, weil ich jetzt Getränk XY in meinem Glas habe.
Ja. Apropos die richtigen Menschen, das war ja auch eine vorherige Angst oder Sorge. Wie hat denn das Umfeld im Endeffekt reagiert und wie ist es heute aufgestellt? Hat sich was geändert?
Es hat sich sehr viel geändert, tatsächlich. Ja, das muss ich schon sagen. Also ich glaube, dass das auch jeder, der sich vom Alkohol trennt, unterschreibt, dass es Menschen gibt, die diesen Weg einfach nicht feiern. Vor allem die Menschen, mit denen man halt viel getrunken hat, ja, und wo das Trinken einen auch verbunden hat. Ich hatte Reaktionen wirklich von bis, also von totalem Support, mega, finde ich klasse, unterstütze ich voll. Oh wow, ich könnte bei mir auch mal hingucken, ne? Also wirklich solche Reaktionen dann. Danke, dass du mich so rüttelst. Ja, ich glaube, ich sollte mein Trinken auch mal hinterfragen, bis hin zu totaler Ablehnung. War wirklich alles dabei. Ich glaube, dass man einfach Menschen halt auch einen Spiegel vorhält, ne? Wenn du dann dich hinstellst und sagst, ich trinke nicht mehr. Und das ist für viele einfach unangenehm. Und ja, das hat dazu geführt, dass sich Freundschaften tatsächlich auch erledigt haben. Also alkoholfrei werden ist so eine wunderbare Bewährungsprobe, sage ich immer, für Freundschaften. Wer am Ende bleibt, das sind so wirklich die wahren Freunde. Und das ist aber auch das Lustige, weil ich hatte ja diese riesige Angst, was ich dir eingangs auch erzählt habe, dass ich raus bin, ne, dass ich dann aus diesen Kreisen raus bin. Und mit der Zeit, natürlich war das am Anfang schmerzhaft und natürlich hat mir das wehgetan, dann auch festzustellen, dass die ein oder andere sich von mir distanziert hat. Aber das ist auch das Tolle am Alkoholfreiwerden oder am nüchtern Leben, dass du ja nicht aufhörst zu trinken und alles beim Alten bleibt, sondern du machst ja so ein 180-Grad-Makeover irgendwie durch. Ja, es ändert sich ja innerlich auch so viel. Man verändert sich ja, man wächst, man entwickelt sich weiter und man will ja eigentlich auch bei vielen Dingen jetzt gar nicht mehr dabei sein oder in vielen Kreisen gar nicht mehr mit drin sitzen, ne? Und von daher ist das okay und das ist schmerzhaft am Anfang, aber es darf sich dann alles auch so entwickeln und es kommen neue Menschen. Ich habe so viele tolle, auch durch den Job, den ich natürlich jetzt mache und diese Präsenz auf Instagram. Es gibt eine immer größer werdende Bubble an sober Menschen, die für das nüchterne Leben einfach andere begeistern möchten oder inspirieren, motivieren möchten. Und das sind so unfassbar tolle Menschen. Und ich habe da so viele tolle neue Freundschaften geschlossen. Und von daher ist das absolut in Ordnung. Ich muss nur noch eins dazu sagen, auch nochmal, um zu verdeutlichen, wie wir Unterschiede machen, dass du halt aufhörst zu rauchen zum Beispiel. Das Beispiel nehme ich wirklich total gerne und niemand in dieser Art und Weise darauf reagiert, also mit dieser Negativität, ja, und alle eigentlich einen Kniefall machen vor dir und sagen, wow, endlich hast du es geschafft, ja, super. Niemand würde zu dir sagen, wie, so ganz aufgehört zu rauchen, so für immer, jetzt wirklich, findest du das nicht ein bisschen extrem? Also so hin und wieder eine Zigarette kommen bei einem besonderen Anlass, können wir doch eine Zigarette ab und zu zusammen rauchen. Das würde niemand sagen. Da sieht man auch wieder, was für ein unterschiedliches Denken wir haben. Es sind beides Nikotin und Alkohol, zwei Suchtmittel, ja. Beides wirklich gleichermaßen Kacke. Beides macht uns krank. Beides macht uns abhängig. Nur bei den Zigaretten haben wir es gecheckt und haben das wirklich auch erkannt. Und deswegen feiern wir jeden Menschen, der aufhört zu rauchen. Und beim Alkohol sind wir immer noch so in diesem Denken drin, es gehört dazu, ab und zu so ein Gläschen muss doch sein. Am Geburtstag, Silvester, Weihnachten, ja, mit was soll man denn anstoßen, außer mit dem Sekt, ne? Dass Menschen, die dann sagen, nein, ich entscheide mich für meine Gesundheit, und du musst ja nicht mal ein Alkoholproblem gehabt haben, ja. Es gibt ja genug Menschen, die aus anderen Gründen sagen, sportlich, ich habe hier irgendwelche sportlichen Ambitionen, ja, die ich erreichen möchte, und das geht einfach nicht mit Alkohol, das bremst mich aus. Und es wird einfach anders bewertet, als wenn du sagst, ich trenne mich jetzt von den Zigaretten. Das ist total interessant, ja, wenn man mal so kurz drüber nachdenkt, finde ich.
Ja, spannend, hast du recht. Ja. Wenn, du hast ja jetzt wahnsinnig viel auch mit anderen Frauen und Müttern darüber gesprochen. Würdest du sagen, dass die Geschichten schon auch immer ähnlich sind? Oder ist es immer sehr, sehr, sehr individuell zu betrachten, sowohl der Grund als auch dann der Weg zum alkoholfreien Leben? Gibt es wiederkehrende Muster vielleicht?
Ich glaube, die Ähnlichkeit und das Muster ist, dass alle sagen, diese Abhängigkeit kommt auf ganz leisen Sohlen daher. Und das ist wirklich auch, wenn ich jetzt hier bei dir spreche und in diesem Podcast bin, möchte ich das auch nutzen, ohne erhobenen Zeigefinger oder sonst irgendwas, aber wirklich als Botschaft, ja. Abhängigkeit steht einfach nicht vor deiner Tür und klopft und sagt, hallo, hier bin ich, sondern sie schleicht sich leise und unbemerkt ein. Und viele, also alle eigentlich, mit denen ich rede, sagen das Gleiche, dass sie das nicht gecheckt haben, dass sie das wirklich so viele Jahre nicht gemerkt haben. Und deswegen nochmal, also ich finde es einfach, deswegen ist es mir auch so wichtig und deswegen habe ich auch diesen Account. Und natürlich habe ich mir am Anfang gedacht, ey, was machst du denn jetzt eigentlich? Oh Gott, du machst dich hier öffentlich und redest über das Thema und deine Kinder, ne? Und wenn da, also ich habe das auch mit meinen Kindern besprochen vorab und habe gesagt, passt es für euch? Ist es okay, wenn ich damit rausgehe? Weil ich nicht möchte, dass Schulkameraden, ne, das dann sehen auf Instagram, meinen Account, und irgendwie meine Kinder da negative Folgen irgendwie vielleicht davon tragen, aber die gehen total selbstbewusst damit um und haben gesagt, nein, Mama, mach das, und das ist total wichtig und das finden wir total cool. Und ja, und deswegen mache ich das, weil ich halt einfach sagen möchte, seid da, ihr müsst ja nicht alkoholfrei werden, ne, so wie ich jetzt, und gleich sagen, ich lasse jetzt hier alles hinter mir, aber zumindest so ein bisschen achtsam sein und drauf gucken.
Deine Kinder sind jetzt 14 und?
11.
11. So 11 kann man ich mal aus, obwohl man weiß nie. Aber weißt du von deiner 14-jährigen Tochter, ob sie schon mal was getrunken hat?
Sie hat nichts getrunken. Sie sagt auch tatsächlich, sie möchte nicht trinken. Ich bin gespannt, ja. Also ich weiß, wie ein Teenagerleben ist. Ich war selber einer. Ich weiß, wie Gruppenzwang sich auswirkt. Und wie schwer es ist, Nein zu sagen. Von daher wird sie ihren Weg da gehen. Und wenn sie trinkt, dann ist es so. Und dann bin ich an ihrer Seite und werde sie da unterstützen und werde ihr auch die Haare halten, wenn sie mal kotzend über das Schüssel hängt. Aber natürlich wünsche ich mir von Herzen, dass es bei dieser Überzeugung, die sie jetzt an den Tag legt, dass es dabei bleibt. Und sie sagt ganz klar, sie möchte nicht trinken. Und sie hatte tatsächlich einige Situationen, in denen sie jetzt war, da wurde um sie herum getrunken, ne? Und wir reden von 13-, 14-jährigen Mädels, die diese Klopfer zum Beispiel, also diese kleinen Schnäpse da, ne, wo man sich den Deckel so lustig auf die Nase dann macht, das trinken die. Also es ist einfach völlig, auch Vapen und so weiter ist völlig normal. Trinken ist völlig normal. Teilweise weiß ich, dass mit den Eltern gemeinsam getrunken wird. Und wobei ich das auch nicht verurteile, weil ich nicht weiß, wie mein altes Ich, ne, muss ich auch immer dazu sagen, ich weiß auch nicht, wie würde ich jetzt ticken, ne? Würde ich noch trinken? Ja. Aber es ist auf jeden Fall total. Es zeigt
einfach auch wieder, wie verharmlos es ist. Also, weil, ne, wenn man sagt, es ist völlig klar, dass man in der Schwangerschaft nicht trinkt, wobei das auch leider nicht allen völlig klar ist, und dann aber seinem noch Kind mit 14 ist man ja auch noch ein Kind. Die haben noch keinen Überblick darüber, was sie da weiterreichend damit für sich anstellen oder welchen Weg sie einschreiten. Wenn man dann das so normalisiert zu Hause, ist das einfach auch ein Zeichen dafür, dass die Eltern vielleicht auch keinen Überblick darüber haben, was das bedeuten kann.
Wir haben aber einfach auch dieses total irrsinnige Gesetz von diesem begleiteten Trinken ab 14. Aktuell ist das ja wieder groß in den Medien, ne, weil sie da was umschmeißen wollen. Ich hoffe, dass das endlich jetzt mal passiert. Und dieses Gesetz sagt ja ganz klar, du darfst ab 14 in Begleitung der Eltern Alkohol konsumieren. Und das ist einfach total irrsinnig, ja. Also, dass wir das per Gesetz vorgeben und sagen, wir führen Kinder eigentlich bewusst an den Alkohol heran, wo wir mittlerweile, das Gesetz ist steinalt, irgendwie aus den 50er Jahren. Ja, da waren wir auch noch nicht so weit mit Forschung, mit Statistiken, die mittlerweile vorliegen, ja, und die ganz klar besagen, je früher du einfach mit Alkohol in Berührung kommst, desto höher ist einfach die Wahrscheinlichkeit einer Abhängigkeit später. Das ist einfach ein Fakt. Und vor diesem Hintergrund verstehe ich überhaupt nicht, warum wir per Gesetz Eltern erlauben, und so sind wir halt, ne? Da ticken wir halt auch so, wir sagen, ach ja, das ist doch gesetzlich erlaubt, also machen wir das jetzt. Und dann gibt's zur Konfirmation den ersten Sekt, um das Kind in das Erwachsenenleben einzuführen. Das ist gang und gäbe und das ist wirklich totaler Irrsinn. Und ich vergleiche es immer mit anderen Drogen, weil ich das wirklich so ein schönes plakatives Beispiel finde. Ja, niemand würde bei der Konfirmation Koks auspacken, ja, und sagen, so, jetzt führen wir dich hier mal in die Erwachsenenwelt ein. Jetzt gibt's eine Nase Koks für alle, um es jetzt echt überspitzt zu sagen. Aber nochmal, wir reden einfach von der Droge, ja. Ja. Und da Kinder so bewusst heranzuführen, finde ich wirklich krass und erschreckt mich auch, was teilweise meine Tochter mir erzählt. Und von daher bin ich froh, dass sie bisher Nein sagt und auch es schafft, selbstbewusst in diesen Runden Nein zu sagen. Mhm. Aber ja, wir werden sehen, wie sich's entwickelt. Ja.
Wenn du jetzt entweder selber bei anderen beobachtest, oh, das ist ein bisschen außer Kontrolle meiner Erfahrung nach, oder auch angeschrieben wirst, vielleicht bei Instagram mit diesen Hinweisen, ich habe eine Freundin, da ist es irgendwie, ich weiß nicht, ist mir eigentlich ein bisschen, oder ich denke, es ist zu viel, sie hat es nicht mehr unter Kontrolle, ich könnte schon an eine Sucht denken. Welchen Ratschlag hast du? Wie geht man damit um? Also ich könnte mir vorstellen, dass viele sich sofort angegriffen fühlen und das gar nicht hören wollen.
Ja, das ist auch definitiv so. Das möchtest du nicht hören. Und ich glaube, dass es immer wichtig ist, es anzusprechen. Ich würde immer dazu raten, es anzusprechen, wenn es ein Mensch ist, der dir eh nahesteht. Ja, ich würde es in der Ich-Form ansprechen. Ja, also nicht du trinkst zu viel und du warst schon wieder gestern besoffen, weil da macht die Person gleich dicht, sondern eher zu sagen, ich mache mir Sorgen um dich. Ja, ich habe beobachtet, dass du immer mehr trinkst, ja. Ich habe beobachtet, dass du dich veränderst unter Alkoholkonsum und so weiter. Und trotzdem wird wahrscheinlich die Person nicht sagen, echt, okay, wow, okay, danke, ich bin jetzt voll offen für ein Gespräch, sondern das ist einfach ein Thema, da macht man dicht. Trotzdem finde ich, man kann es anstupsen, weil man vielleicht doch was anstößt, eventuell bei der Person. Aber am Ende muss es von innen herauskommen. Es muss definitiv von innen herauskommen. Also, du hättest mir, wenn ich nicht bereit gewesen wäre, du hättest mir das wahrscheinlich 100-mal sagen können, wenn ich nicht bereit bin, dann schaffe ich das einfach auch nicht. Oder ich schaffe es eine Weile durch wirklich totale Disziplin und Willensstärke. Aber ich habe ja nicht die innere Überzeugung, ich will es ja eigentlich nicht. Und dann bin ich in diesem Verzichtsmodus und dann knicke ich definitiv irgendwann höchstwahrscheinlich auch ein. Das heißt, es muss immer diese intrinsische Motivation da sein und von innen herauskommen, dass man sagt, ich kann und will so nicht weitermachen, ich will etwas verändern.
Würdest du sagen, dass auch ganz eklatant eine Rolle spielt, warum man trinkt? Also es gibt ja Menschen, die haben einfach, ich sage jetzt mal ganz grob gesagt, ein schweres Leben, sehr viel Stress, vielleicht 3 Jobs gleichzeitig, vielleicht alleinerziehend, vielleicht eine schlecht funktionierende Beziehung. Also einfach das Grundgerüst ist schon nicht stabil und dann greifen sie vielleicht zu dem Alkohol, um etwas zu betäuben oder da auszubrechen. Dann gibt es ja die anderen, die das immer nur, in Anführungsstrichen wieder, machen, um den Moment noch schöner zu machen. Also wir zelebrieren den Freitag, wir zelebrieren den Geburtstag, es ist Sommer, es ist Winter, was auch immer. Vielleicht haben die eine andere Motivation, sie trinken, obwohl es ihnen schon zu dem Zeitpunkt gut geht. Würdest du sagen, dass da auch so ein Casus Knactus liegt? Also warum man trinkt? Vielleicht muss man bei den einen vorher schon ansetzen und sagen, man könnte was im ganzen Leben, im ganzen Konstrukt ändern, bevor du auf den Alkohol verzichtest, damit du eben eine andere Art Ventil vielleicht hast oder Hilfe, Support bekommst oder so?
Also definitiv, ich glaube, dass Stress wirklich, vor allem bei Frauen, und ich glaube es nicht, sondern ich weiß es, weil auch da gibt es ganz klare Statistiken drüber und Studien, ja, warum Frauen zum Beispiel trinken und warum Männer trinken. Und bei Männern ist es oft wirklich dieses Gesellschaftsding, dieses Miteinander, dieses Stammtisch und Fußballverein und was weiß ich was, ne? Also dieses Geselligkeitsding. Und Frauen trinken, ich glaube, es sind fast 70%, meine ich, 67% von den Frauen, die einfach auch problematisch trinken, trinken stressbedingt. Es ist einfach so, ja. Weil wir einfach auch, ja, so viel herumschleppen mit uns, ne? Also ist ja ganz klar, wir machen diesen Mama-Job, wenn ich jetzt von mir ausgehe, also machen die Care-Arbeit auf der einen Seite, den größten Teil davon. Wir haben da noch Jobs, in denen wir stecken. Dann gehen wir da raus für eine Weile, dann gehen wir da aber wieder auch zurück rein, sowas bei mir auch. Dann müssen wir da abliefern und unsere Frau stehen. Dann soll man noch möglichst ordentlich aussehen. Und jeder sagt uns, guck mal, dass du gefälligst hier deine Schwangerschaftskilos wieder runterkriegst, ja, und dein After-Baby-Body in Shape bringst. Und dann mach bitte noch wie alle anderen dreimal die Woche Pilates, guck, dass dein Haus sauber ist, koch 3 gesunde Mahlzeiten am Tag, richte Kindergeburtstage aus, weiß ich nicht, noch und nöcher, ne? Also diese Belastung, Mental Load, Stress und so weiter, was wir ja abliefern müssen permanent, ist ja schon immens. Und dann ist es einfach, wie ich vorher schon gesagt habe, halt ein super Quick Fix. Dieser Wein, vor allem auch vor dem Hintergrund, auch das hattest du ja eingangs gesagt, wenn wir uns auch Social Media angucken mit den sogenannten Wine Moms, ja, mit Frauen, die bewusst fröhlich lächelnd ihr Glas in die Kamera halten und uns dann erzählen, dass der Wein oder der Sekt einfach den Mama-Alltag leichter macht, dann glauben wir das. Ja, und dann machen wir es genauso. Und diese Bewegung halte ich wirklich für ganz, ganz gefährlich, wenn ich Frauen sehe auf Instagram mit einer mega Reichweite, wirklich mit Followern ohne Ende, die so auf eine so wirklich bescheuerte Art und Weise Alkohol romantisieren und glorifizieren und Müttern sagen, hier, trink den Wein und dann geht's dir besser und dein Mama-Job wird leichter, weil es ist halt einfach faktisch nicht so, ja. Es stimmt halt einfach nicht. Ja, es wird für den Moment, es wird ganz kurz besser, das stimmt. Vielleicht eine Viertelstunde, nachdem du den Wein getrunken hast und dann geht's nur noch ganz rasant bergab. Und das ist wichtig, das zu sagen, ne? Und das ist wichtig, das in die Welt, finde ich, hinaus zu schreien. Und ja, umso mehr freue ich mich, dass diese Sober-Community da echt auch immer größer wird auf Instagram und so eine kleine Gegenbewegung sich da gerade aufbaut.
Kannst du denn in deiner eigenen Community feststellen, dass es oder so festlegen, dass es so immer wiederkehrende vermeidbare Fehler gerade an der Anfangszeit gibt? Kannst du so ein paar Tipps uns an die Hand geben?
Also ich glaube, ein riesiger Fehler ist wirklich zu sagen, ich höre jetzt auf zu trinken, ohne wirklich eine Strategie zu haben, ohne ein Gerüst, an dem man sich irgendwie entlang hangeln kann. Das heißt, also meine Strategie zum Beispiel war, ich habe unglaublich viel gelesen. Ja, ich habe wirklich Bücher inhaliert ohne Ende. Ich habe mir Wissen angeeignet ohne Ende. Ich wollte alles verstehen. Ich wollte alles wissen. Was ist das für eine Substanz? Wie wirkt die in meinem Körper? Früher habe ich gedacht, okay, wenn wir zu viel trinken, dann haben wir irgendwann vielleicht, wenn es dumm läuft, mal eine Leberzirrhose und da stirbt man dann dran. Ja, das war mein Wissen über Alkohol, was Alkohol noch anrichtet, auch moderater Konsum, ja, im Übrigen, wie er das Brustkrebsrisiko in die Höhe schießen lässt, ja, wie er vor allem auf die Persönlichkeit und auf die Psyche sich auswirkt. das wusste ich einfach alles nicht. Und ich habe das alles inhaliert, gelesen. Ich habe diese ganzen positiven Geschichten vor allem auch von den Menschen inhaliert. Ja, da gibt es ja auch tolle Podcasts zu dem Thema, die sich wirklich ausschließlich dem Thema widmen. Und ich habe mich vernetzt. Ich habe wirklich dann Menschen kennengelernt, bewusst auf Instagram auch Leute gesucht, die auch nüchtern leben, weil dieser Austausch für mich so wichtig war. Weil die hast du ja eigentlich in deinem Umfeld. Du suchst dir ja auch immer deine Kreise. Und natürlich hatte ich ein trinkendes Umfeld, klar, ne? Und ich habe mir bewusst Menschen gesucht, die sober leben. Und das waren so meine Anker und das war meine Strategie. Und deswegen mein Tipp, oder ja, das ist der Fehler, finde ich, den man machen kann, einfach aufhören und denken, okay, ich mache jetzt einfach mal und guck dann mal, was passiert. Sondern du brauchst Strategien und du musst auch aus diesen Gewohnheiten, hattest du mich vorher gefragt, ne, was ist denn was ich anstelle von diesem Trinken machen kann? Also klar, bei uns war es am Anfang zum Kompensieren Eis essen und auch mal hier und da ein alkoholfreies Bier, aber langfristig brauchst du einfach andere Routinen. Du brauchst
ja
was auch dein Nervensystem reguliert, ne? Du brauchst wirklich dieses, du brauchst, was weiß ich, ob das jetzt Achtsamkeit ist, Meditation, Spaziergänge, rausgehen in den Wald, was auch immer man da für sich findet, aber man braucht neue Strategien, neue Routinen und vor allem, man muss wirklich gucken, als Frau vor allem, die aufgrund von Stress trinkt, dass das Nervensystem einfach reguliert wird, ja.
Ja, deswegen fragte ich gerade, ob es so ein eklatanter Unterschied ist, aus welchem Grunde man trinkt. Also ja, das verwischt sicherlich auch und die einen geben Gründe an, die eigentlich gar nicht mehr der Wahrheit entsprechen, wenn man es selber gar nicht mehr objektiv beurteilen kann. Aber wenn sozusagen Gründe der Vermeidung oder des ich will gewisse Gefühle nicht spüren sind, dann muss man definitiv wahrscheinlich Hand in Hand zu diesem alkoholfreien Leben oder des Beginns des alkoholfreien Lebens auch eben diese Ursachen angehen. Ne? Mhm. Man kann nicht erwarten, dass man das einfach weglässt und dann ist alles gut, sondern dann muss man vielleicht auch an die Ursachen ran.
Ich muss auch echt sagen, mit diesem Genussding, und ich weiß, da mache ich mich jetzt wahrscheinlich auch echt unbeliebt, aber ich glaube das auch tatsächlich nicht mehr, wenn mir jemand sagt, weil das ist ja oft so, also ich erzähle, dass ich keinen Alkohol mehr trinke und ungefragt bekomme ich eine Rechtfertigung. Habe ich ganz, ganz oft schon beobachtet. Die Leute rechtfertigen sich, warum sie trinken, obwohl ich gar nicht danach gefragt habe, und sagen mir dann immer, sie trinken ja rein aus Genuss, weil es schmeckt. Und tut mir leid, ich weiß, ich mache mich unbeliebt damit, aber diese Genussschiene glaube ich einfach nicht. Ich glaube, wir reden wirklich da schon von einer Gewohnheit. Ja, also wenn ich einem Kind Alkohol gebe, das Kind wird definitiv den Alkohol ausspucken, weil es schmeckt einfach nicht. Ja, es schmeckt nicht. Es ist meiner Meinung nach eine antrainierte Sache, etwas, was wir uns antrainiert haben, auch mit Kaffee. Ich glaube, mir hat Kaffee am Anfang auch nicht geschmeckt, auch das habe ich mir antrainiert. Und deswegen glaube ich dieses ganze Genussding immer nicht so ganz, ja.
Verstehe ich. Ja. Muss man auf jeden Fall bei allen Gründen auf Ursachenforschung gehen, woran man dann da gerade raus möchte oder fliehen möchte. Ja. Hast du denn in deinem Umfeld jemanden bekehren, möchtest du sicherlich nicht sagen, aber mitnehmen können auf die Reise? Hat sich jemand angeschlossen außerhalb deiner Familie, also nicht nur dein Mann, sondern eine Freundin, Freunde?
Also nicht so final mit diesem Entschluss wirklich gar nicht mehr zu trinken, aber wir haben tatsächlich Freunde, die deutlich weniger trinken als vorher. Meine beste Freundin sagt mir auch immer wieder, es ist so krass, seit du nicht mehr trinkst und seit du auch so offen darüber sprichst auf Instagram, fällt mir erstmal auf, wie strange das alles teilweise ist. Ja, also wie wirklich überall Alkohol am Start ist und wie überall in völliger Selbstverständlichkeit getrunken wird und wie es verherrlicht wird und wie Menschen überredet werden zu trinken. Da hatte sie selber so Situationen, ne, mit dem Chef auf dem Weihnachtsmarkt, wo die Kollegin irgendwie nicht trinken wollte und der Chef dann gesagt hat, ach Mensch, jetzt komm, jetzt sind wir doch auf dem Weihnachtsmarkt, jetzt trink doch den Glühwein. Und meine Freundin sich dann eingeschaltet hat und zu ihrem Chef gesagt hat, du, sie hat Nein gesagt, ja. Akzeptier es doch jetzt bitte einfach. Ja, ja. Und sie sagt, das kommt ihr erst jetzt alles durch meine durch meine Arbeit halt auch auf Instagram. Und wenn wir zusammen sind, trinken die eigentlich gar nichts. Und ich glaube auch so, wenn wir nicht dabei sind, trinken sie deutlich weniger, weil sie schon ihren Konsum einfach auch hinterfragt haben jetzt. Und ja, das ist total schön. Also ich will niemand bekehren, nochmal, ne? Und ich renne auch nicht durch die Biergärten dieser Welt und reiß den Menschen ihr Weizenbier oder sonst was aus der Hand. Und prinzipiell soll jeder und darf jeder für sich entscheiden, trinke ich oder trinke ich nicht. Ja, das steht mir nicht zu, Menschen zu bekehren. Weder im Internet, auf Social Media, kriege ich ja auch manchmal so nette, reizende Kommentare unter meine Beiträge und auch nicht im echten Leben. Aber was ich wichtig finde, ist schon einfach, A, den Leuten zu sagen, ein nüchternes Leben lohnt sich, ja. Wenn du mit dem Gedanken spielst, wenn du diese Stimme in dir hörst, dann hör hin und hab vielleicht nicht so viel Angst, weil es einfach wirklich toll ist, ja, und weil eben nüchtern Leben nicht grau ist und trostlos und langweilig. Und das Zweite ist einfach, wirklich den Menschen halt schon auch zu sagen, ja, es ist eine toxische Substanz und das darfst du schon auch wirklich bewusst, du darfst da bewusst hingucken und du darfst deinen Konsum hinterfragen und ja, nicht mit diesem Verständnis einfach durchs Leben gehen, ach ja, komm, das ist ja, wie gesagt, fancy Lifestyle-Getränk. Auch vor den Kindern, ne? Also auch das ist sowas, was mir wichtig ist, ohne Moralapostel jetzt hier zu spielen, aber ich habe es lange, lange meinen Kindern vorgelebt, dass es völlig normal ist zu trinken, so wie es meine Eltern mir vorgelebt haben. Und ich habe meinen Kindern gezeigt, wenn ich gestresst bin, trinke ich einen Wein, dann ist das meine Strategie, um zu entspannen. Wenn der Papa von der Arbeit heimkommt, trinkt dann Feierabendbier, das ist sein Ritual. Und die Kinder lernen einfach durch Beobachtung. Ja, das ist einfach so. Die lernen nicht durch das in der Regel, was wir ihnen sagen, sondern die lernen durch das, was wir ihnen vorleben. Und sie halten das, was wir tun als Eltern, für richtig. Das ist einfach ein Fakt. Und wenn ich meinem Kind immer wieder zeige, dass meine Bewältigungsstrategie gegen Stress der Griff zur Flasche ist, dann ist die Gefahr leider schon sehr hoch, dass, siehe mich, bestes Beispiel, ne, dass die Kinder das später genauso machen. Es muss einem einfach klar sein. Und das ist mir einfach wichtig. Ja, wie gesagt, am Ende entscheidet es jeder absolut für sich selber. Aber ich finde, so ein bisschen sensibilisieren und so ein bisschen darauf hinweisen, hey, man darf da schon auch mal 2 Minuten sich Gedanken drüber machen. Das finde ich wichtig, ja.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass du 500 Tage sober bist.
Ja.
Gibt es heutzutage noch Situationen, in denen es dir irgendeiner Art und Weise schwerfällt? Weil viele um dich herum zum Beispiel gerade trinken oder?
Nee. Nee, ganz klares Nein. Also mir fällt es überhaupt nicht schwer, Nein zu sagen. Nein, ich liebe es, nüchtern, alkoholfrei zu sein. Wir waren jetzt am Wochenende eingeladen auf einem riesigen Geburtstag. Da wurde eine Pizzeria gemietet für alle Gäste und alle haben getrunken, ja, alle haben ihren Weißwein gefeiert und haben getrunken. Mir fällt schwer, teilweise, muss ich ehrlich sagen, dann mit immer betrunkener werdenden Menschen zu sprechen. Das finde ich einfach mittlerweile wirklich für mich schwierig, weil ich es halt liebe. Ich liebe es selber so, klar durchs Leben zu gehen, ja. Ich liebe diese Klarheit. Also wenn du mich auch wirklich fragst, beschreibe Nüchternheit mit einem Wort, dann ist das diese absolute Klarheit. Und ich liebe es auch, klare Menschen um mich herum zu haben und mit klaren Menschen zu sprechen. Und deswegen ist es für mich wirklich schwierig, nach einer Weile, wenn der Abend dann fortgeschritten ist, mich mit Menschen zu unterhalten, wo ich einfach schon merke, die ja. Vergiftungserscheinung im Gehirn, weil nichts anderes ist ja so ein Rausch, ne? Es ist einfach ein vergiftetes Gehirn. Ja. Und das ist echt schwer für mich. Und ich muss dann auch teilweise gehen. Und das ist aber auch das Schöne, ja, diese Freiheit zu haben, sich dann ins Auto zu setzen und einfach zu sagen, okay, bis hierhin war der Abend nett. Ab jetzt werden die Gespräche nicht mehr besser. Und jetzt gehe ich halt, ne? Aber ja. Es fällt mir wirklich nicht schwer. 0,0.
Ja. Sehr gut. Wenn man dir ein bisschen folgen will, sich erstmal dem Thema vielleicht annähern möchte, dann kann man dir auf Mama Klar, M-A-M-M-A Klar, auf Instagram folgen. Wir werden es auch nochmal in die Shownotes schreiben. Und da kann man sicherlich auch, wenn man Fragen oder Hilfestellung braucht, sich an dich wenden, nehme ich mal an, oder?
Immer, gerne, jederzeit, genau, jederzeit, super gerne eine Nachricht durchschicken. Wird toll. Ganz vertraulich behandelt, ja.
Ja, genau. Ich danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast und deine Geschichte auch so einen privaten Einblick oder so gegeben hast und für deine Arbeit. Ganz wichtiges Thema. Dankeschön.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Unterhaltung gefallen hat, abonniert unbedingt den Podcast, um stets auf dem Laufenden zu bleiben. Schreibt uns eure Gedanken in die Kommentare, hinterlasst Sternchen und folgt uns unbedingt auf Instagram unter echtemamas.ehrlichgesagt. Euer Like und eure Empfehlungen helfen uns, die Message weiter zu verbreiten und den Podcast größer zu machen. Freut euch auf die nächste Folge. Bis nächsten Mittwoch. Eure Nora.